Lesbisch, schwul, trans oder bisexuell, diese Labels nutzen viele Queers zur Selbstbezeichnung und sind auch außerhalb der LGBTQIA+-Community keine Fremdwörter mehr.
Es gibt aber auch Label, von denen viele Leute noch nie gehört haben, zum Beispiel omnisexuell oder agender auch.
Brauchen wir diese ganzen Labels? Wie wichtig sind sie für unsere Community und warum gibt es davon so viele?
Ganz genau darüber sprechen wir heute, unter anderem mit der lesbischen Aktivistin Leonie Löwenherz.
Willkommen im Club, der queere Podcast von PULS. Mit Sophia Seiler und Dimi Stratakis.
Hola, hier ist der Dimi.
Hello, und ich bin die Sophia. Und wir sind zurück mit einer neuen Podcast-Folge, in der wir mit euch zusammen die queere Community entdecken.
So ist es. Okay, Sophia, guck mal. Ich war neulich auf TikTok. Oder vielleicht war es auch Insta, I don't know at this point. Auf jeden Fall bin ich da über ein neues queeres Label gestoßen, was ich noch nie davor gehört habe, und zwar prokulsexuell.
Pro was?
Prokulsexuell.
Okay, also ich dachte eigentlich, ich wäre gut informiert, aber ich habe wirklich keinen blassen Schimmer, was es ist.
I feel you. Ich habe auch schon einige Videos zu Labels gemacht, das kannte ich noch nicht. Aber ich werde dir mal später verraten, wofür das steht. Worauf ich eigentlich hinaus wollte ist, dass es super krass ist und auch schön, wie viele verschiedene, unterschiedliche Selbstbezeichnungen es, finde ich, mittlerweile in unserer Community gibt und dass man sich so das Passende für sich irgendwie raussuchen kann. Und to be honest, ich persönlich war früher schon ziemlich lost, also als ich mich so vor 8 Jahren geoutet habe, weil so viel stand gar nicht zur Auswahl. Also gefühlt wusste ich, okay, es gibt schwul sein, lesbisch sein, bisexuell sein und das war's. Und ich habe mich dann halt so beim Schwulsein eingeordnet. Und mit der Zeit habe ich dann so das Label queer für mich entdeckt und fühle mich auch voll wohl, jetzt das so zu benutzen.
Ich kann dazu voll relaten. Also mir geht's wirklich ein bisschen ähnlich, würde ich sagen.
Mhm. Du bezeichnest dich als bisexuell. War das so von Anfang an fix für dich oder hast du auch irgendwie gestruggelt?
Also anfangs kannte ich, glaube ich, tatsächlich halt nur den Begriff Bisexualität als ich liebe mehr Geschlechter als Männer.
Mhm.
Und deswegen habe ich mich da so eingefunden. Aber ich struggle ehrlich gesagt auch super oft damit. Also abgesehen davon, dass man sowieso als bisexuelle Person, glaube ich, sein Label oft in Frage stellt oder seine eigene Sexualität. Also zumindest ging es mir so, dass ich oft gedacht habe, jetzt bin ich irgendwie seit 3 Jahren in einer Beziehung mit einem Mann. Bin ich immer noch bi? Hatten meine Eltern vielleicht recht? War es nur eine Phase?
Es sind halt auch eben diese Einflüsse, die von außen kommen, ne? Weil nicht nur du hinterfragst dich, sondern auch gefühlt jede zweite Person, die dann erfährt, du bist bisexuell.
Komplett. Und du lernst ja auch durch die Gesellschaft einfach so, dass halt eine heteronormative Beziehung mit einem Cis-Mann als Cis-Frau so das Erstrebenswerte ist und das Normale. Und natürlich schwingt es irgendwie unterbewusst immer mit. Gleichzeitig habe ich da natürlich irgendwie im Laufe meiner Existenz verschiedene andere Label kennengelernt. Und ich habe mich ehrlich gesagt regelmäßig gefragt und ich frage mich regelmäßig, ob vielleicht Pansexualität ist ein Begriff, der eher zu mir passt. Aber habe es mir irgendwie so bequem mit dem Begriff der Bisexualität gemacht. Und deswegen sage ich ehrlich gesagt oft, dass ich queer bin. Weil ich auch so bin, ah ja, komm.
Ist jetzt zusammen ein Begriff. Voll. Ja. Magst du uns mal vielleicht Pansexualität kurz erklären für alle, die noch nicht wissen, was es genau heißt?
Na klar, Dimi. Kurz, damit wir alle auf dem gleichen Stand sind. Die 2 gängigsten Definitionen von Pansexualität sind: Menschen fühlen sich zu Menschen aller Geschlechter sexuell oder romantisch hingezogen und ihre Anziehung ist unabhängig vom Geschlecht der anderen Person. Manche Leute sagen eben, sie nehmen einfach gar kein Geschlecht wahr. Und bisexuelle Menschen fühlen sich sowohl zu Menschen desselben Geschlechts als auch zu Menschen anderen Geschlechts hingezogen. Da können auch nicht-binäre Menschen dabei sein. Und das ist mir ehrlich gesagt ein super wichtiger Punkt, weil oft wird es ja behauptet, dass Bisexualität auf Binarität beharren würde. Also darauf, dass es 2 Geschlechter gibt, und das stimmt einfach nicht.
Voll. Und was aber jetzt oft auch als Frage kommt, gerade wenn man so Bisexualität und Pansexualität hört, wo ist da der Unterschied?
Also to be honest, ich persönlich finde es sehr uneindeutig und das zeigt ja auch irgendwie schon meine Lebensrealität. Bi- und pansexuell sind nicht unbedingt 2 unterschiedliche sexuelle Orientierungen. Ich kenne einige Leute, die verwenden sowohl pansexuell als auch bisexuell, um sich selbst zu beschreiben, eben je nach Kontext.
Ja, und es ist ja auch voll oft dann so, dass es nicht die eine richtige Definition gibt und solche Begriffe ändern sich auch immer wieder so im Laufe der Zeit.
Komplett. Aber ich würde sagen, alleine der Fakt, dass es so viele verschiedene Label gibt, so viele Bezeichnung für sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentitäten innerhalb der queeren Community zeigt, dass sie schon eine gewisse Wichtigkeit haben, diese Selbstbezeichnung. Und warum das so ist, das versuchen wir heute in dieser Folge herauszufinden.
So ist es, Leute. Und dafür haben wir hier einen ganz besonderen Guest. Und zwar haben wir hier Leonie Löwenherz im Studio sitzen. Leonie ist unter anderem eine lesbische Aktivistin und veröffentlicht auf ihrem TikTok- und Insta-Kanal Aufklärungsvideos über Feminismus und Queerness. Hallo Leonie, richtig nice, dass du hier mit am Stüssel bist.
Hi, ich freue mich richtig hier zu sein.
Direkt live aus München hier.
Ja,
schön, dass du da bist.
Für euch komme ich sogar von Düsseldorf nach München.
Ja. Hör mal.
Leute, ja, es wird gegönnt.
Ja, hallo auch von mir an der Stelle. Wir haben dich ja gerade schon mit dem Label lesbisch vorgestellt. Ich weiß aber, dass du dich nicht immer so bezeichnet hast. Lange hast du ein anderes Label benutzt. Magst du uns von deiner inneren Entwicklung irgendwie erzählen? Welches Label hast du dir zuerst gegeben und warum hat sich das geändert?
Ja, ich habe mich tatsächlich die meiste Zeit, also literally mein halbes Leben, als bisexuell gelabelt, weil für mich auch immer schon klar war, dass ich Menschen, die keine Männer sind, schön fand und attraktiv fand und da eine Anziehung war. Das war immer total offensichtlich für mich. Und dann habe ich mich mit 15 offiziell gelabelt, war dann als bisexuell und queer gelabelt. Und es hat dann nochmal gedauert bis in meine späten 20er, dass ich gemerkt habe, auch durch die Pandemie tatsächlich so ein bisschen, dadurch, dass ich so ein bisschen von allem weg war und mit meinen Gedanken alleine war und mit mir selbst und mich mit mir selbst auseinandersetzen musste.
Viel gescrollt.
Uff, ja, TikTok. dass ich Männer doch irgendwie gar nicht so gut fand und da ganz viel, eben wie du schon sagtest, so gesellschaftliche Erwartungshaltung hinterstand. Ja, und dann ging so diese ganze Dekonstruktion, das alles mal auseinanderziehen und was ist denn jetzt wirklich Anziehung und was ist irgendwie nur das, was von mir erwartet wird und wie ich sozialisiert bin, ging dann los und es war eine wilde Reise. Aber als ich, ja, ich will gar nicht sagen, am Ende davon angekommen bin, weil ich glaube nicht, dass diese Reise schon so wirklich zu Ende ist, dann habe ich gemerkt, ja, nee, Männer doch nicht so. Und dann hat es aber noch mal ein bisschen gedauert, bis ich mich wirklich selbstbewusst auch als lesbisch gelabelt habe.
Wir erzählen immer wieder hier im Podcast, dass das natürlich so ein Verlauf ist, dass man sein Label jederzeit wieder ablegen kann. Jetzt finde ich es aber ganz spannend, dass du das erzählt hast, weil ich mir jetzt gerade so die Frage stelle, wie war das für dich, das eine Label abzulegen? Also anderen Leuten dann halt davon zu erzählen zum Beispiel und offen damit umzugehen.
Boah, am Anfang, also anderen Leuten zu erzählen, gar nicht so schlimm, aber vor mir selber am Anfang war es erstmal ganz schlimm irgendwie. Also ich hatte halt das Gefühl, ich lasse meine bisexuelle Community voll im Stich, weil ich ja jetzt jedes Klischee bestätige. Ich entscheide mich jetzt für eine Seite, in Anführungszeichen. Mhm. Also genau das, was ja eigentlich klischeehaft bisexuellen Menschen immer vorgeworfen wird, ist mir dann passiert. So, ich habe gemerkt, okay, dieses Label passt gar nicht zu mir. Ich würde aber auch nicht sagen, dass das bisexuelle Label dadurch nie valide für mich war, sondern die Art und Weise, wie ich Anziehung und Sexualität wahrnehme, hat sich einfach weiterentwickelt. Und ich habe dann das richtige Wort für das gefunden, was in mir los war.
Ja.
Aber ja, der Struggle vor mir selber war erstmal viel krasser. Also ich habe über Monate hinweg wirklich mich damit beschäftigt und mochte es noch nicht so richtig laut aussprechen, auch weil ich von der anderen Seite aus der lesbischen Community als bisexuelle Frau sehr lange Bifeindlichkeit erlebt habe. Und es war auf einmal diese Community, zu der ich mich jetzt zuordnen sollte. Also da hat ganz viel in mir auch stattgefunden und ich musste damit erstmal zurechtkommen und das erstmal für mich ordnen. Ja,
ja, also du standest dann erstmal, sage ich mal, zwischen diesen zwei Communities und hattest auch diese Klischees im Kopf, die dich so gestoppt haben davon, diesen Schritt zu gehen.
Total.
Dir selbst das einzugestehen.
Was ja auch total wild ist eigentlich. Ne? Also es ist ja eigentlich genauso quatschig, mich einem Label nicht zuzuordnen, weil ich dann Klischees entspreche, wie eben das Gegenteil davon. Also da haben mich trotzdem am Ende die Klischees davon abgehalten, ich selber zu sein, aber eben, weil ich ihnen nicht entsprechen wollte.
Ja, ja, krass. Und auf diese ganzen Klischees, da gehen wir später nochmal drauf ein, weil jedes Label hat ja Vorurteile, Klischees, die irgendwie mit einherkommen. Bei dir ist es jetzt so, du definierst dich aktuell als lesbisch. Deine Beziehungsperson ist ja nicht binär. Also wie definierst du für dich persönlich das Label lesbisch?
Also vor allem bin ich erstmal queer, bevor ich lesbisch bin. Aber lesbisch ist eben ja auch nicht Frauen lieben Frauen oder muss es zumindest nicht sein, sondern also es gibt so diese Definition von nicht männliche Personen, die nicht männliche Personen lieben, was ich eine völlig valide Definition finde. Ich habe auch letztens gehört, und das fand ich auch sehr schön, Menschen, die sich in irgendeiner Form mit Weiblichkeit assoziieren, also sich selber damit assoziieren, die eben weiblich assoziierte Menschen lieben, das finde ich auch sehr schön. Aber es geht eben nicht um Frau und Frau, sondern das ist halt viel weiter definiert. Und das wird oft auch mal kritisiert, dass man sich irgendwie über den Ausschluss von Männern definiert. Weiß ich nicht, sehe ich ein bisschen anders, weil schwul ist ja auch nicht weiblich zu nicht weiblich definiert.
Also ja, same, same.
Manchmal definiert sich eine Gruppe eben darüber, was sie nicht ist, und das finde ich okay, dafür ist Sprache auch gemacht.
Voll. Und ich meine, letztendlich hört sich's ja auch an, als ob es einfach verallgemeinernd ist, inklusiver. Deswegen.
Ja, alle bis auf die.
Ja.
Ich finde es voll eine schöne Auslegung von Begrifflichkeiten so irgendwie. Und auch, dass du so offen damit umgehst, dass du dein Label einfach geändert hast, sage ich mal, oder irgendwie ein richtigeres Label für dich gefunden hast. Ich kann mir vorstellen, dass es gerade, wenn man als Person in der Öffentlichkeit steht und auch ja über Bifeindlichkeit innerhalb der queeren Community gesprochen hat, nochmal ein anderer Schritt ist, zu sagen, okay, ich lege dieses Label jetzt für mich ab. Aber umso wichtiger ist es, finde ich, dass es eben gar nicht komisch ist, sondern ein normaler Prozess und halt eine Entwicklung, die da ist. Und dass es eben jederzeit sich ändern kann. Das finde ich gut.
Ja, wir müssen halt auch irgendwie davon weg, Labels als sowas zu sehen, was so ein lebenslanger Vertrag ist. So, ich unterschreibe den jetzt und das ist, was ich für den Rest meines Lebens durchziehen muss und das muss mich jetzt beschreiben. Weil ich glaube, wenn wir da sind, und viele Menschen sind ja in diesem Gedanken, dann kommen wir an einen Punkt, wo wir versuchen, in unser Label zu passen und nicht andersrum. Aber andersrum sollte es ja eigentlich sein. Unser Label ist die Zustandsbeschreibung des Ist-Zustands.
Genau.
Also das beschreibt einfach meine Art von romantischem und sexuellem Erleben, so wie es jetzt ist. Und wenn sich das in einem Jahr verändert, dann gibt es dafür halt ein anderes Wort, dann gibt es dafür ein anderes Label. Anziehung und romantisches Erleben kann sich ja auch einfach weiterentwickeln und verändern. Und das ist halt völlig normal, erstens mal. Das ist völlig natürlich, das ist nichts Außergewöhnliches. Das ist doch was Schönes. Ist doch super.
Safe. Leonie, wie war es denn jetzt bei dir mit deiner Labeländerung? Wie hat denn so dein Umfeld darauf reagiert, aber auch deine Online-Community?
Total positiv tatsächlich. Also alle Ängste, die da vielleicht bei mir so im Hintergrund mitgespielt haben, waren total unbegründet. Also mein direktes Umfeld war sowieso total accepting. Ganz ehrlich, wenn ich nicht gewusst hätte, dass sie da total fein mit sind, dann wären diese Menschen auch einfach nicht in meinem Umfeld.
Ja.
Das war irgendwie sehr selbstverständlich. Die haben ja auch die Entwicklung mitbekommen. Das ist ja jetzt nicht so, als hätte ich von einem auf den anderen Tag einen Schalter umgelegt, sondern die haben ja schon mitbekommen, dass sich da was tut bei mir.
Und du hattest auch zwischendurch dann so Gedanken zum Beispiel mit deinen Close Friends geteilt oder wie war das?
Ja, ich habe da super viel mit denen drüber gesprochen und da super viel deconstructed und irgendwie da mal so Dinge genauer angeguckt. Und es war auch, ging nicht nur in eine Richtung. Ich habe ja eben schon gesagt, die Pandemie und mit mir selber allein zu sein, hatte auch irgendwie eine Rolle dabei, dass ich mich mehr mit mir selbst beschäftigt habe. Das ging denen genauso. Also ich habe letztens aus Spaß gesagt, ich bin mit einem eher straighten Freundinnenkreis oder eigentlich komplett straighten Freundinnenkreis in die Pandemie reingegangen und mit einem ausschließlich queeren Freundinnenkreis wieder rausgegangen. Aber die Menschen darin haben sich nicht geändert. Also niemand hat sich da wurde ausgetauscht darin.
Ach so,
ich finde das so lustig, weil es ja auch so ein Stereotyp, dass also der TikTok-Algorithmus wusste, dass diejenigen queer sind, die davor sitzen, bevor es die Leute selber wussten. Und ich habe das Gefühl, das ging ganz vielen so dann. Jetzt gehen wir kurz in das Thema Bisexualität rein. Dazu hat uns nämlich ein Follower und ich hoffe Zuhörer eine Sprache geschickt. Er ist 33 Jahre alt und bisexuell. Ihr hört jetzt Max.
Für mich ist das Label ganz wichtig, weil ich mich erst vor mir selber und auch vor FreundInnen vor ganz kurzer Zeit erst geoutet habe. Ich hatte schon öfter mal was mit schwulen Männern und habe aber eigentlich immer nur Beziehungen mit Cis-Frauen geführt. War mir das vor mir selber und auch vor Freunden einen Namen dafür zu haben, wie ich das Gefühl habe zu sein, war ganz wichtig für mich. Nachteile sehe ich vor allem darin, dass es gesellschaftlich oder auch in der queeren Szene sicherlich bestimmte Vorstellungen davon gibt, wie denn eine bestimmt gelabelte Person zu sein hat. Also es gibt so ganz bestimmte Vorstellungen von lesbischen Frauen, von schwulen Männern, von bisexuellen Frauen, von bisexuellen Männern, die irgendwie alle ein Klischee angehaftet haben, das natürlich stimmen kann, aber auch gar nicht stimmen muss.
Ach, Max.
Max, möchtest du nicht eine Karriere anstreben, in der du Hörbücher einliest?
Fantasy.
Max, was eine Stimme.
Ey. Schick uns mal öfter gerne Sprachis, Max.
Kannst du auch ein Telefonbuch vorlesen? Ganz egal.
Also, erstmal vielen lieben Dank für deine Nachricht. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass sich Männer seltener als bisexuell outen als Frauen. Oder geht es irgendwie nur mir so?
Also, das ist ja ein krass bekannter Stereotyp, dass bei bisexuellen Männern davon ausgegangen wird, dass sie eigentlich schwul sind.
Ja, oh mein
und
Gott.
Bei bisexuellen Frauen, dass sie eigentlich hetero sind. Und das ist ja super lustig, weil das Ende dieser Argumentation ist immer, wir alle lieben eigentlich nur Männer.
Ja, unsere Sexualität True. Existiert ja. eigentlich nur für Männer.
Genau, und das finde ich super wichtig, dass auch Max gerade noch gesagt hat, er hat das Gefühl, dass bestimmten Labels bestimmte Rollenvorstellungen anhaften. Was glaubst du, woher kommen diese Rollenvorstellungen, die wir so krass haben?
Naja, wir denken halt gerne in Schubladen, weil uns das die Welt einfacher macht. Also wenn ich in Schubladen denke, dann muss ich mich nicht damit auseinandersetzen, dass Menschen eben vielschichtig und komplex sind und auch Sexualität und Anziehung und romantische Anziehung eben vielfältig und komplex ist und ein Spektrum ist und nicht einfach ein Ausschalter, der in welche Richtung auch immer geht. Ne, entweder bist du lesbisch oder du bist hetero oder du bist dies oder du bist das, sondern dass es halt ganz viele Graustufen gibt. Aber wir tun uns vielleicht manchmal schwer damit. Vielleicht ist es auch oft einfach Bequemlichkeit, Menschen und Anziehung und all diese Themen in ihrer Komplexität wahrzunehmen.
Ja, damit geht ja auch irgendwie einher, dass man sich damit beschäftigt und selber recherchiert und so. Und die Leute denken sich, glaube ich, voll oft, hat nichts mit mir persönlich zu tun. Warum soll ich mir das geben? Aber Fakt ist, dass halt Labels einem voll helfen können. Also natürlich kann man dadurch von anderen Personen in so eine Schublade reingepackt werden, aber einem selbst kann es ja voll was bringen. Wir haben zum Beispiel eine zweite Nachricht bekommen von einem bisexuellen Mann, und zwar von Michael. Und Michael hat uns da verraten, dass ihn das voll viel gebracht hat, als er so sich nach außen ganz offen als bisexuell gelabelt hat.
Ich bezeichne mich selbst als bisexuell, benutze das Label jetzt seit letztem Jahr für mich. Aktuell finde ich, ist dieses Labeling oder das Label an sich mir sehr wichtig, weil ich jetzt erst mit 27 letztes Jahr dieses Label für mich geclaimed habe und das auch so in die Öffentlichkeit getragen habe. Und das ist deshalb sehr wichtig für mich, weil das jetzt irgendwie ein langer Prozess war. Und das tatsächlich was sehr Schönes war für mich, als ich dann endlich dieses Label für mich benutzt habe und eingenommen habe, weil das viel besser meine Sexualität wiedergespiegelt hat und ich das irgendwie ein sehr befreiendes und tolles Gefühl fand, auch Teil von dieser schönen Community zu werden und das als irgendwie was sehr Positives wahrgenommen habe. Zu zeigen, dass ich Teil der queeren Community bin und ich diesen Raum auch gerne einnehmen möchte in unseren Gesellschaften, wo mir das sicher möglich ist, weil das vielen anderen Menschen ja nicht möglich ist, weil die sich eben nicht frei in anderen Gesellschaften auf der Welt positionieren können und sich so ein Label geben können, ohne Angst vor politischen Folgen. Und deswegen benutze ich dieses Label auch wirklich gerne, zum Beispiel in der Arbeit. Da kam das auch schon mal auf und das hatte tatsächlich zu sehr schönen Situationen geführt, weil als ich da irgendwie mal offen einfach drüber geredet hatte, hat sich dann auch ein männlich gelesener Arbeitskollege bei mir gemeldet, von dem ich das an sich nicht erwartet hatte, so, der dann ja das Gespräch gesucht hat, weil er meinte, er ist auch schon länger am Hinterfragen, ob er sich nur als heterosexuell sieht.
Sweet.
Oh.
Ich finde es so schön, was er so erzählt. Also einerseits natürlich, dass es irgendwie auch einen politischen Effekt hat, gleichzeitig sich so zu positionieren. Und andererseits natürlich auch, dass man so in seinem direkten Umfeld einfach für andere queere Personen, die vielleicht nicht geoutet sind, direkt als sichere Personen gekennzeichnet ist. Ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, ich glaube, ich habe das schon mal in irgendeiner Folge erzählt, dass ich während der Schulzeit schon immer geoutet war und auch eine Freundin hatte und so. Und ein Typ mit mir in die Klasse gegangen ist und der immer so krass meine Nähe gesucht hat und deswegen irgendwie oft so ein bisschen geneckt wurde und halt gesagt wurde, ja, ja, komm, du stehst eigentlich auf Sophia und Und dann wurde er so lange rumgetan, bis ich irgendwann zu ihm gegangen bin und gesagt habe, ey, wollen wir vielleicht mal quatschen? Und dann habe ich das halt irgendwie direkt angesprochen und dann war so, ey, Sophia, ich bin halt schwul, ich bin ungeoutet. Ich glaube, er hat halt einfach so meine Nähe gesucht, weil er so gemerkt hat, okay, ich bin in der Person, die er sich auf eine Art verbunden fühlt, so.
Ja, mit dir kann er halt sprechen, so, du bist durch was Ähnlichem vielleicht gegangen.
Voll.
Ja.
Ich merke das auch heute, dass sich dann nochmal gelegentlich Menschen so aus meiner Schulzeit melden, zu denen ich damals irgendwie schon eine Connection hatte. Und heute wissen wir, okay, es lag daran, dass wir beide ungeoutet queer waren.
Ach, ja.
Oder eine Person von uns ungeoutet queer war. Und wir haben einfach automatisch gecheckt, dass da irgendeine Verbindung ist. Das ist schon wild, ja.
Ich finde es auch so funny, weil man fühlt sich ja oft so einsam in der Schulzeit auch. Also erinnere ich mich daran, dass ich mich oft einsam gefühlt habe mit meiner Queerness. Und ich habe letztes Jahr irgendwann mal so eine Insta-Story darüber gemacht, wo ich gesagt habe, so, ja, also ich war halt die einzige queere Person auf der Schule und bla 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 bla, so und so habe ich mich gefühlt. Und dann ist mir so jemand in die DMs geslidet, war so, Sophia.
Du warst nicht allein.
Du warst nicht allein. So, aha, na gut.
Und das liebe ich aber.
Ja, ich auch.
Das kommt dann immer so im Nachhinein raus, ne, wenn man sich so wohler und sicherer damit fühlt.
Ja.
Wir haben jetzt ja vor allem über so weit verbreitete Labels gesprochen. Lesbisch, bisexuell, schwul, queer. Aber es gibt ja auch Leute, die eher unbekannte queere Selbstbezeichnungen nutzen. Die nennt man dann auch Mikrolabel. Chris ist zum Beispiel omnisexuell und agender. Und was das genau ist, hat sie uns geschrieben.
Eigentlich müsste man für mich das Label omnisexuell benutzen. Ich habe bei Omni aber schon viele Kommentare bekommen, dass es ja unnötig wäre, so ein Label zu benutzen, weil keiner das kennt. Trotzdem finde ich es blöd, dass diese Menschen denn das Privileg haben, sich einem Label zugehörig zu fühlen, das bekannt ist. Für mich ist das Label im Alltag aber nicht so super wichtig. Ich weiß, dass ich Menschen aller Geschlechter hot finden kann und das reicht für mich. So würde ich das auch grundsätzlich anderen erklären. Das Label Agender benutze ich ebenfalls kaum. Mir ist mein Geschlecht einfach egal. Ich mag es, als Mensch angesehen zu werden und nicht als Frau oder Mann. Aber man kann gerne alle Pronomen für mich benutzen.
Okay, also nochmal zum Mitschreiben. Für Chris bedeutet omnisexuell, dass sie auf Menschen aller Geschlechter stehen kann. Jetzt könnte man ja sagen, hä, dafür gibt's doch schon einen Begriff, nämlich Pansexualität. Das hatten wir zu Beginn der Folge schon geklärt. Ich muss sagen, ich kann das schon verstehen, wenn das Leute verwirrend finden und irgendwie das Gefühl haben, sie kommen jetzt bei den ganzen Labels irgendwie nicht mehr mit und checken nicht, was das bedeutet. Leonie, findest du es nachvollziehbar, wenn Menschen kritisieren, dass es heute so viele verschiedene Mikrolabels oder Labels generell in der Queer Community gibt, so nach dem Motto, warum macht ihr es denn so kompliziert? Braucht ihr jetzt für jede Gefühlsregung extra Label?
Naja, nachvollziehbar insofern, als dass ich irgendwie weiß oder verstehe, wo es herkommt. Aber ich finde es halt Quatsch, das zu kritisieren. Das sind meistens die Leute, die an diesen Diskursen über Jahre nicht teilgenommen haben und jetzt irgendwie merken, oh, da hat sich ganz viel getan, das ist mir jetzt aber zu viel. Stopp, Moment, halt.
Der Buchstabensalat.
Ja. Und diese Mikrolabels beschreiben ja nur Dinge, die immer schon da waren. Also das ist ja nicht so, als wären damit plötzlich irgendwelche neuen Identitäten und sexuellen Orientierungen vom Himmel gefallen, die es vorher nie gab. Sondern wir haben einfach inzwischen eine Sprache dazu. Und viele dieser Worte übrigens haben wir nicht erst in den letzten Jahren erfunden, sondern die haben auch eine sehr, sehr lange Geschichte und die gibt es schon lange. Alleine pansexuell zum Beispiel. Hat nicht irgendwie 2015 jemand auf Instagram erfunden. Ja, also.
Ja. Ich denke mir vor allem oft bei sowas so, warum hast du als Gegenüber kein Interesse daran, einfach irgendwie dein Gegenüber zu verstehen und das so wahrzunehmen und dann vielleicht auch einfach so inklusiv zu sprechen, wie es halt möglich ist.
Ja, und auch so, warum stört es dich?
Ja.
Weil das Label anscheinend hilft es mir, meine Personengruppe zu finden, mich auszutauschen, mich selber wohlzufühlen. Was tut es in deinem Leben? Also, I don't get it.
Ja, und es ist ja auch einfach präziser. Stell dich mal im Baumarkt vor diese Riesenwände von Farbsamples, wo es diese tausenden kleinen Kärtchen mit verschiedenen Farbtönen gibt. Und dann sagst du dem Baumarktmitarbeiter, ich hätte gerne Rot. So, und da stehen aber 150 verschiedene Rottöne. So, dann kannst du den jetzt entweder ewig lang suchen lassen und du kriegst am Ende nicht die Farbe, die du haben möchtest. Oder du sagst vielleicht, hey, ich hätte aber gerne das dunkle Kaminrot. Und dann beschreibt das tatsächlich das, was du meinst.
Voll, ja.
Ja.
Easy beschrieben, Leute. Wenn man jetzt in so einer Situation ist, wo eine Person zu einem hinkommt und sagt, yo, ich bin omnisexuell und man kennt das Label zum Beispiel selber noch gar nicht, wie sollte man denn am besten dann reagieren?
Naja, du hast zwei Optionen. Also entweder du kannst halt ehrlich und interessiert nachfragen. Ich würde das immer von der Person abhängig machen, wie man ja vielleicht auch zu dieser Person steht. Du kannst einfach sagen, hey, erstmal danke für dein Vertrauen, dass du mir das überhaupt sagst. Magst du mir vielleicht kurz erklären, was das genau bedeutet? Ich weiß das nicht. Das ist ja eine respektvolle Art und Weise, nachzufragen. Oder man informiert sich halt, Google is free.
That's true, Leute.
Also, das ist eben auch das Ding, nicht nur bei Labels, sondern ganz generell, dass oft erwartet wird, dass wir ständig über unsere eigene Identität aufklären müssen. hey, die Information ist da draußen. Also wenn du eine Person in deinem Freundinnenkreis hast oder vielleicht auch ein Kind, das sich bei dir outet, dann ist es deine Aufgabe, dich zu informieren. Die Information ist da draußen. Also selbst wenn du nicht weißt, wie man das Internet benutzt, dann geh in eine öffentliche Bibliothek.
Das stimmt.
Also es gibt so viel Information und da ist dann eigentlich die Aufgabe, vor allem eben von Allies, diese Informationen selber zu suchen, sich zu informieren und dann eben auf diese Personen zuzukommen. Dann, weil für die Person, bei der sich jemand outet, ist es nur eine Nachfrage. Aber die Person, die sich bei allen anderen outet, hört diese Nachfragen dann eventuell von jeder einzelnen Person und ist irgendwie nur noch ein wandelndes queeres Lexikon.
Ich finde den Rat, den du gegeben hast und dieses Beispiel mit dem Erklären mega gut. Gleichzeitig will ich an der Stelle auch immer nur sagen, das bedeutet nicht, dass man als queere Person davon ausgeht, dass sich die 90-jährige Oma jetzt an den PC setzt und googelt. Es sind natürlich Fragen okay und es ist ein respektvolles Miteinander okay, aber es gibt halt Grenzen.
Ist ja auch eine Frage der Erwartbarkeit. Also und kann ich von einer Millennial- oder Gen-Z-Person erwarten, mal ihr Smartphone in die Hand zu nehmen und zu googeln, was zum Beispiel omnisexuell heißt? Und kann ich das von meiner 90-jährigen Oma erwarten? Ja. So, das sind ja auch ganz andere Ausgangssituationen.
Das sind Ausgangssituationen, die unterschiedlich sind. Und es macht auch nochmal einen Unterschied, in was für einem Verhältnis man zueinander steht.
Ja.
Also ist es gerade irgendwie angemessen, dass ich in deiner Sexualität rumbohre, ja oder nein?
Genau. Sind wir gerade Friends, die sich gerade kennenlernen? Sind wir ArbeitskollegInnen? Oder bist du mein Bus-Sitznachbar?
Ja, Dimi, da fällt mir ein.
Was fällt dir ein? Warum guckst du mich so an?
Du schuldest mir noch eine Antwort. Am Anfang hast du ein Label erwähnt. Wie war das nochmal?
Ah, pro-cool-sexuell.
Ja, genau. Was heißt es denn jetzt? Löst du es auf?
Yes, aber bevor ich es auflöse, Leonie, weißt du eventuell, was das ist? Oder hast du es schon mal gehört?
Ich habe es noch gar nicht gehört, tatsächlich.
Okay, same. Davor habe ich es noch nicht gehört.
Wir lernen immer wieder was.
Als pro-cool-sexuell können sich Menschen bezeichnen, die ausschließlich sexuelle Anziehung zu Menschen spüren, mit denen eine sexuelle Beziehung ausgeschlossen ist.
Ha. Oh, das klingt ehrlich gesagt wie mein Bindungsverhalten auf romantischer Ebene.
Ja, das war exakt der Witz, den ich gerade machen wollte.
Du in einer glücklichen Beziehung seiend.
Guck mal, wir haben ein neues Mikrolabel für uns gefunden. Okay, wir haben jetzt noch ein neues Mikrolabel für uns entdeckt oder zumindest dazu gelernt. Zum Schluss würde ich aber gerne noch über ein Label sprechen, das heute wahrscheinlich am meisten gefallen ist. Und zwar queer. Im Englischen war ja queer lange Zeit ein Schimpfwort, insbesondere gegenüber schwulen Männern. Heute wird der Begriff aber meist positiv als Selbstbezeichnung gebraucht. Vor allem von Menschen, die ihre Identität als außerhalb der gesellschaftlichen Norm ansehen, aber sich jetzt nicht oder noch nicht auf ein genaues Label festlegen wollen.
Das ist auch der Grund, warum M den Begriff queer für sich benutzt. M ist trans, aber noch nicht öffentlich geoutet.
Wenn ich Menschen sehen würde, die würden viele bestimmt sagen, ja, das ist eine Mask-Lesbian und Cis-Frau. Aber ich würde definitiv sagen, dass lesbisch zum Beispiel nie für mich gepasst hat. Und dahingehend möchte ich auch eben sagen, dass queer so ein toller Begriff für mich auch irgendwie ist. Und ich mich in diesem Begriff wohlfühle, da er so ein großes Spektrum an Sexualität und Gender zulässt.
Yes, so ist es, M. Und außerdem wird queer auch als ein Synonym für die LGBTQIA+-Community benutzt. Und das machen wir hier bei Willkommen im Club auch so.
Ich ja auch, habe ich am Anfang schon gesagt. Aber tatsächlich finden das nicht alle gleichermaßen gut. Also uns erreicht deswegen zum Beispiel regelmäßig Kritik. Meistens sind es ältere Cis-Lesben und schwule Menschen, die es irgendwie blöd finden, weil sie sagen, wir werden dadurch unsichtbar gemacht und unsere Kämpfe werden dadurch unsichtbar gemacht, die wir ja eben auch für die Generation, die wir jetzt sind, in Bezug auf Gleichberechtigung irgendwie ausgefochten haben. Leonie, kannst du das irgendwie nachvollziehen?
Naja, ich finde es immer ein bisschen schade, wenn vor allem eben Cis-Personen, die lesbisch oder schwul sind, das Label queer so ablehnen. Ich verstehe es bei einer deutlich älteren Generation noch, weil die das eben echt noch als Schimpfwort gehört haben. Die haben das teilweise gehört, während sie Gewalt erfahren haben. Aber wenn wir jetzt so über die Babyboomer-Generation zum Beispiel reden oder noch jüngere Generationen, da finde ich es einfach nur schade, weil ich finde, da schwingt sehr mit, dass sich jemand nicht mit der Geschichte der eigenen Community auseinandergesetzt hat. Queer wurde nicht einfach irgendwann erfunden, sondern queer ist ein Wort, das ganz, ganz eng verflochten ist mit genau diesen politischen Kämpfen, die sie ja anscheinend da unsichtbar gemacht sehen, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Der Begriff queer war immer schon zentral für genau diese Kämpfe, die die lesbische, schwule, bisexuelle Trans-Community ausgefochten hat. Das war immer schon da. Und auch das Wort queer gibt es schon ganz, ganz lange. Also zu sagen, das hat irgendwie nichts damit zu tun und das macht mich unsichtbar, finde ich sehr schade, weil es eigentlich genau andersrum ist. Wenn ich das Wort queer unsichtbar mache, mache ich einen ganz, ganz großen Teil unserer Geschichte und unserer Kämpfe unsichtbar. Also um auch erstmal einzuordnen, wo dieses Wort queer herkommt, in englischer Literatur finden wir das schon um die frühe Neuzeit rum. Also dieses Wort gibt es schon ganz lange. Und die meiste Zeit wurde es benutzt, um abzuwerten. Also queer hieß seltsam, komisch, naserümpfend, bäh, will ich nicht. Also wirklich nicht nur seltsam, nicht nur ein bisschen irgendwie anders, sondern total weird, strange, lass mich in Ruhe damit. So, es war eine Abwertung, es war eine Beleidigung. Und das war sehr lange so. Und dann hat man auch angefangen, Menschen, die nicht heterosexuell, nicht der cis-hetero-Norm entsprochen haben, als queer zu bezeichnen. Das war gerade im 20. Jahrhundert eine ziemlich heftige Beleidigung. Also nicht nur so ein, die ist irgendwie, mag ich nicht, sondern das war eine richtig krasse Beleidigung. Und man hat damit die komplette Identität der Person ganz gezielt abgewertet. Und dann kam vor allem die 80er und 90er, die AIDS-Pandemie. Es ging davor schon so ein bisschen los, aber ab den 80er, 90ern hat sich die LGBTQIA+-Community großflächig dieses Wort zurückgeholt und ist auf die Straße gegangen und hat stolz gesagt, ja, ich bin queer, ich bin anders, ich bin bunt und nicht so wie der Rest dieser Gesellschaft und das ist was Gutes. So. Und das war der Moment, wo wir uns dieses Wort zurückgeholt haben. Und das Wort zurückgeholt haben sich nicht irgendwelche Leute, sondern genau die queeren AktivistInnen, die damals für unsere Rechte auf die Straße gegangen sind. Vor allem Transpersonen, schwarze Transpersonen, Trans People of Color generell, die dieses Wort für unsere Community reclaimed haben. Das heißt, man kann dieses Wort überhaupt nicht benutzen, ohne dass die politische und historische Ebene darin existiert. Die ist immer da. Und ja, queer ist ein Sammelbegriff für verschiedene Identitäten. Aber in diesem Sammelbegriff existiert diese politische Ebene immer mit. Mhm. Und deswegen fand ich es auch überhaupt nicht überraschend, als zum Beispiel eine Alice Weidel gesagt hat, sie ist nicht queer. Mhm. Natürlich ist sie nicht queer, wussten wir. Herzlichen Dank.
Obwohl ich da schon sagen würde, okay, diese politische Ebene, die wohnt dem Begriff sozusagen inne. Aber ich glaube, viele kennen die nicht mehr. Und deswegen waren sehr viele schon überrascht davon.
Viele in Deutschland kennen die nicht. Ja. Das muss man ja auch dazu sagen. Dieser Begriff kommt aus dem Englischen. Wenn du dich mit Leuten aus englischsprachigen Ländern unterhältst, also ich bin ja auch gerade in der amerikanischen Community, aber auch insgesamt in der englischsprachigen queeren Community ziemlich gut vernetzt. Auch da hatte ich ganz viel Austausch darüber. Und die sagten halt auch alle, ja, dieses Wort ist hier voll politisch, das ist völlig selbstverständlich in unserer Community, weil die Community in diesen Ländern mit diesem Wort gewachsen ist. Mhm. Uns ist es nur erst irgendwann rübergeschwappt, das hat ein bisschen gedauert.
Ich finde es gut, dass du es heute nochmal so zusammengefasst hast. Also ich kenne die Geschichte von diesem Begriff, aber es ist für mich so voll der wholesome Begriff und einer, der für mich so nur Positives damit verknüpft.
Stolz auch einfach auf unsere Community. Ich bin gerne queer.
Ja.
Das ist was voll Schönes.
Aber ich zum Beispiel, ich sag auch oft gerne queer, wenn ich mich nicht so sehr erklären will, merke ich. Also ich sag queer und dann fragen meistens die Leute nicht nach, weil wenn ich sag, ich bin bi, habe ich das Gefühl, oh.
Vorurteile direkt, bam, bam, bam.
Ja. Ich hatte letztens eine Situation, da habe ich gesagt, ich bin bi und dann wurde ich gefragt, zu wie viel Prozent ich auf Männer und zu wie viel Prozent ich auf Frauen stehe. Und dann dachte ich, oh nee, die Fragen kämen ja nicht, wenn ich sagen würde, ich bin queer.
Ja, stimmt.
Ja, für mich ist immer so, wenn ich sage, ich bin queer und wenn ich auch sage, ich bin zuerst queer und dann lesbisch, dann heißt das, an erster Stelle bin ich in meiner Identität solidarisch mit den Menschen in meiner Community, vor allem auch mit den Transpersonen, mit den nicht weißen Menschen, mit den behinderten Menschen, mit allen Menschen in meiner Community, die mehrfach Marginalisierung erfahren und mit an deren Seite stelle ich mich und zu denen stehe ich.
Das ist doch ein gutes Motto, hinter dem sich eigentlich die Community irgendwie versammeln sollte, im besten Fall.
Ja.
Aber ich würde sagen, es war eigentlich ein schönes Schlusswort.
Voll, Leute.
Ich finde, wir können zum Fazit kommen. Wir wollten diese Folge herausfinden, warum sind Labels so wichtig für die Community? Wir haben von euch gehört, dass Labels Orientierung schaffen können, für Sichtbarkeit sorgen können, dass es dadurch ein Zugehörigkeitsgefühl gibt, aber dass es eben manchmal auch irgendwie Druck ausüben kann und vielleicht für das Umfeld, das nicht super informiert ist, eventuell verwirrend sein kann. Es gibt wirklich so viel, was mit dem Thema Label einhergeht.
Und natürlich gibt es auch einfach wahnsinnig viele Labels, die sich teilweise in ihrer Bedeutung überschneiden. Bei mir hat sich ehrlicherweise auch nichts geändert. Ich bin immer noch unsicher. Schade. Ich dachte nach der Folge vielleicht, weiß ich dann jetzt eindeutig.
Leonie, wenn du jetzt unseren ZuhörerInnen noch eine Sache mitgeben könntest, gerade vielleicht so den Baby-Queers bezüglich Labels, was wär's?
Hab keine Angst davor. Also Labels sind nicht halb so gruselig, wie wir manchmal denken. Ich glaube, gerade wenn man so anfängt, sich mit dieser Community zu identifizieren, sich mit der eigenen Identität auseinanderzusetzen, dann ist das Label so dieses Riesending und diese Riesenhürde. Und erstens ist der Coming-out-Prozess mit deinem Label nicht abgeschlossen. Und das ist ein ongoing Prozess. Und das ist fein, das ist gut so, das ist was Schönes. Ja, hab keine Angst vor Labeln. Es ist völlig in Ordnung, keins zu wollen. Es ist aber auch völlig in Ordnung, sich zu labeln. Und es darf sich ändern. Und an die Community selber würde ich halt auch einfach sagen, lass uns mal aufhören, Labelpolizei zu spielen. Weil ich weiß jetzt schon, was für DMs ich bekomme, weil ich gesagt habe, lesbisch ist nicht gleich Frau liebt Frau. Auch innerhalb der lesbischen Community ist das durchaus kontrovers, weil es natürlich auch innerhalb der LGBTQIA+-Community viel Transfeindlichkeit gibt. Und da würde ich einfach sagen, hey, wir haben uns so lange dafür eingesetzt, dass wir nicht policed werden in unserer Sexualität. Lass doch einfach mal aufhören, das gegenseitig zu machen.
Voll.
Word.
Ja, Leute, lasst füreinander da sein. Nehmt euch die Zeit, die ihr braucht. Kein Stress. Wenn ihr weitere Fragen dazu habt, wir sind immer da für euch.
Leonie, danke, dass du da warst, dass du uns natürlich irgendwie von deiner eigenen Story erzählt hast, aber auch, dass du uns so viel Input gegeben hast. Wirklich. Das ist sehr bereichernd.
Ja, Infodumping ist meine Love Language.
Jetzt fühlen wir uns gelaufen.
Ja. Leute, wir hören uns nächste Woche wieder und bis dann sagen wir
Tschüssi.
Redaktion Melina Seiler, Mila Hahner, Alex Reinsberg.
Produktion Matthias Sautier.
Sounddesign Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick.
Grafik Christopher Roos von Rosen, Max Fesel, Vera Johansen, Felix Schweigert und Veronika Grenzebach.
Puls.
Hinten dran gibt's für euch noch einen Podcast-Tipp und zwar Fühle ich von Das Ding.
Jeden Donnerstag teilt Lina darin ihre persönlichen Erfahrungen rund um das Thema Mental Health, klärt über die Vorurteile von mentaler Gesundheit auf und reflektiert die Herausforderungen des Erwachsenwerdens.
Gemeinsam mit ExpertInnen und spannenden, prominenten Gästinnen beantwortet Lina alle Burning Questions ihrer Community zu Mental Health. Gibt's in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.